Mensch, Musiker.
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 Der Podcast der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Mensch, Musikerin. Heute zu Gast bei mir ist der Guillaume. Guillaume, ich traue mich nicht weiter, deinen Nachnamen auszusprechen, weil das kann ein Deutscher nicht wirklich gut, oder?
Man muss ein bisschen trainieren. Aber ich helfe dir. Das ist Guillaume Selfa Oliver.
Genau. Okay. Guillaume, ich glaube, wenn das passiert ganz vielen, wenn sie deinen Namen schon lesen, wissen sie, ne, du hast echt Probleme.
Tatsächlich.
Und du bist manchmal ein bisschen angenervt auch, oder?
Ich habe mir aber neulich, pass auf, eine Eselbrücke überlegt. Und ich sage immer, das habe ich gerade jetzt in der Probe jemandem gesagt, ich sage immer, genau, das ist Guillaume wie Gitarre und jemand. Und dann verstehen die Deutschen das.
Ah, eine musikalische Deutung.
Genau.
Ja, und der Nachname, der ist ein Doppelname. Wie kommt das?
Genau, wir haben in Spanien immer zwei Nachnamen. Der erste Nachname ist der erste Nachname normalerweise von dem Vater und der zweite Nachname ist der erste Nachname normalerweise von der Mutter. Früher war das immer so. Heutzutage kann man das sich aussuchen, welcher Nachname zuerst kommt und welcher danach kommt.
Und das war üblich so, die Doppelnamen schon?
Genau.
In Spanien immer schon?
Ja, seit sehr lange.
Und wenn du jetzt ein Kind bekämst, wird's welchen Nachnamen von dir übernehmen?
Uff, das ist aber wirklich kompliziert. Es kommt darauf an, wie man das macht. Wenn das Kind die deutsche Staatsangehörigkeit bekommt oder die spanische oder wenn das Kind hier geboren ist oder in Spanien oder es spielt auch eine Rolle, wo die Mutter herkommt sogar. Also das ist ein bisschen trickig. Zum Beispiel bei meinem Bruder, er hat neulich einen Sohn bekommen und er hat einen Doppelname wie ich,
ja,
obwohl er in Deutschland geboren ist und seine Mutter Deutsche ist.
Okay.
Aber es ist wirklich, es ist kompliziert. Ich traue mich nicht, weiter darüber zu reden.
Aber ist das ein bisschen kreativ oder ist es nicht kreativ? Kann man das aussuchen oder wird es vom Gesetzgeber festgelegt?
Was meinst du?
Die Namen.
Die Namen schon, die Nachnamen nicht.
Ja, ja, klar. Aber welchen du nimmst, von wem?
Heutzutage kann man das entscheiden. Ob zuerst der erste Nachname von der Mutter oder zuerst der erste Nachname von dem Vater kommt.
Super. Guillaume, ja, aus Spanien kommst du und aus welcher Gegend? Spanien ist ja ein riesiges Land.
Ich bin in Barcelona geboren, aber eigentlich bin ich in einer kleinen Stadt südlich von Valencia groß geworden. Mhm. Meine Familie kommt aus dieser Region südlich von Valencia und da bin ich genau zur Schule gegangen und zur Musikschule und so weiter.
Ja, du redest gerade schon über deinen musikalischen Werdegang. Mhm. War das in eurer Familie verankert? Sind da Musiker?
Eigentlich. Es gibt nur eine Person in meiner Familie, die das beruflich gemacht hat. Das ist meine Tante, die ist Bratschenlehrerin und deswegen spiele ich Bratsche.
Okay.
So, ich habe direkt mit der Bratsche angefangen, was nicht so üblich ist. Und ansonsten eigentlich nicht. Bei der Familie von meiner Mutter haben viele etwas gespielt, ein bisschen Gitarre, ein bisschen Flöte oder sowas. Da bei uns in der Region ist sehr typisch, dass Leute ein Instrument spielen, aber nicht beruflich, sondern gibt es in jedem Dorf, in jeder kleinen Stadt, in jeder Stadt auch natürlich, gibt es sehr viele Musikkapellen, heißen die, glaube ich. Und deswegen, ja, das Dorf, wo ich in der Schule war, das hatte 2000 und etwas Einwohner und das hatte eine sehr große Musikkapelle, wo wirklich sehr viele Leute gespielt haben.
Aber eher doch Blasmusik, oder?
Genau. Und deswegen habe ich auch Querflöte gespielt.
Okay, und dann hast du dich irgendwann entschieden, dass du das Bratsche machen möchtest?
Zum Glück habe ich mich für Bratsche entschieden. Ich glaube, mit der Querflöte wäre es ein bisschen schwieriger gewesen.
Aber ja, das müssen wir vielleicht erklären, gerade bei Querflöten, das ist ein unglaublich hohes Niveau. Es gibt sehr, sehr viele
absolut
Menschen, die sehr, sehr gut spielen.
Und sehr wenige Stellen. Und das
sehr wenige Stellen. Mhm. Und ja, zuerst hast du in Spanien dann studiert oder hast du auch in Deutschland studiert?
Ich habe genau beides zuerst in Spanien, in Valencia. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen und ich habe in Frankfurt weiter studiert.
Und dann war auch klar, dass du in ein deutsches Orchester wolltest oder wärst du gerne auch nach, oder würdest du? Das ist ja noch offen, du bist ja noch ein junger Mensch.
Ui. Klar, es ist manchmal schwierig zu wissen, ob man eine Stelle bekommt oder nicht. Deswegen, als ich nach Deutschland gekommen bin, dachte ich, ich will nach Deutschland kommen, weil ich da studieren will, weil ich vielleicht ein bisschen Erfahrung im Orchester sammeln will. Und dann gucken wir weiter, wie es geht. Und dann, als ich am Ende vom Studium war, habe ich einfach gedacht, ich fange jetzt an, Probespiele zu machen und mal gucken. Und ich habe sogar gedacht, ich mache ein Jahr lang Probespiele, wenn das dann nicht klappt, dann setze ich mich und denke, wie war dieses Jahr, wie fühle ich mich, wie kann es weitergehen? Und ich hatte für mich gedacht, maximal 2 Jahre Probespiele zu machen. Und wenn das nicht klappt, dann würde ich wirklich sehr ernsthaft darüber nachdenken, vielleicht was anderes zu machen. Aber zum Glück hat es nach nicht sehr langer Zeit geklappt. Und deswegen bin ich jetzt hier.
Und das ist hier deine erste Stelle?
Das ist meine erste Stelle. Ich habe davor einen Zeitvertrag gehabt, aber das ist meine erste feste Stelle, genau.
Und wie viele Jahre ist das jetzt schon her? Ich kann mich nicht genau erinnern.
Ui, jetzt muss ich drüber nachdenken. Probespiel habe ich im März 2019 gemacht. Und dann die Stelle habe ich September 2019, also mit der Stelle habe ich September 2019 angefangen. Und genau, bis jetzt. Also das ist jetzt meine 4. Spielzeit.
Wow, ich hatte jetzt so den Eindruck, dass ich dich schon länger kenne.
Ich nehme es als Kompliment.
Ja, sehr, sehr gut. Ja, Heimweh, gibt's das? Wir sitzen hier im Januar. Heute scheint zwar die Sonne hier ins Klangreich rein, und das sieht ganz freundlich aus, aber gestern war ein mieser Tag vom Wetter. Vermisst du deine Heimat?
Ja, ein bisschen schon, natürlich. Aber lustig, dass du das sagst, dass gestern ein schlechter Tag hier war. Ich war gestern in Valencia.
Okay.
Deswegen ist das nicht so schlimm. Ja, doch, natürlich vermisse ich Familie und Freunde und, ja, Land und Wetter. Aber es ist nicht so schlimm. Ich finde es hier auch schön. Es gibt natürlich sehr viele nette Menschen. Die Landschaft hier ist auch natürlich super. Ich meine, ja, ein paar Monate oder 3 oder 4 im Jahr ist das Wetter nicht optimal, aber trotzdem kann man sich gar nicht beschweren. Und besonders hier im Rhein-Main-Gebiet, das ist, es geht eigentlich voll.
Ja. Wetter und Landschaft und jetzt kommt noch das Essen, wo ich nachfrage, das ist ja auch hier ganz anders. Ich meine, Ludwigshafen, da isst man international. Essen vermisst du sicher, oder?
Ja, aber ich koche auch hier selber alles, deswegen ist das nicht so schlimm. Ich habe sogar eine Paella-Pfanne und genau. Also.
Und dann, okay, dann hast du so ein bisschen Tradition.
Genau. Ich muss sagen, ich glaube, ich kann sogar ziemlich gut die Spätzle machen. Das mache ich auch gerne. Also.
Okay, aber das ist ja kein Pfälzergericht.
Ich weiß, ja, aber ich meine, deutsche Cuisine und so weiter.
Ah, da hast du dich schon informiert, was hier gut sein könnte in Deutschland, oder? Ja, Guillaume, du hast gesagt, du hast einen Bruder, hast du noch mehr Geschwister?
Nee, wir sind nur zu zweit.
Und ich weiß, dass du ein ungewöhnliches Hobby hast oder hattest in Spanien. Ja, vielleicht kannst du unseren Zuhörern und Zuhörern da ein bisschen von erzählen.
Okay, ja, genau, die Region da, wo ich herkomme, es ist nicht sehr bergig, aber es gibt Bergen und Materiell.
Ja, das Gestein.
Das Gestein, genau, ist so, dass relativ viele Höhlen.
Höhlen.
Entstehen. Deswegen, ich hatte meinen Vater irgendwann, als er ziemlich jung war, ich hatte angefangen, mit ein paar Kollegen in Höhlen zu gehen. Und dann hat er jahrelang das nicht mehr gemacht. Und als mein Bruder und ich glaube, wir waren 13, 14 oder sowas, nicht älter als das, kam er zur Idee, dass das vielleicht uns auch Spaß machen könnte. Und deswegen, genau, haben wir einen Helm gekauft und ein paar Seile. Und so, und haben angefangen, das nochmal zu machen. Und mit der Zeit haben wir uns informiert, was man kaufen muss und wie und Gürtel und alles Mögliche. Und wir haben das wirklich sehr, sehr lange Zeit gemacht. Und genau, das ist zu Hobby geworden. Wir sind auch gereist, um größere Höhlen zu erforschen.
Ja.
Und genau, ich kann es nur empfehlen. Macht sehr viel Spaß.
Also ich kenne das aus dem Fernsehen. Und wenn ich die Bilder im Fernsehen sehe, da kriege ich schon Angst. Ja. Ist das angeboren, dass du da keine Angst hattest, oder ist das eine Überwindung gewesen? Weil manchmal sind die Schächte ja so eng, dass man wirklich so halb da drin klemmt.
Es kann auch mal wirklich sehr, sehr eng und sehr tief bzw. hoch
ja.
Sein. Wie viel Gewohnung ist und wie viel lang geworden ist oder sowas, das kann ich dir ja nicht sagen. Es gibt ja keine Ahnung, vielleicht, wenn ich später angefangen hätte, hätte ich mehr Angst gehabt. Oder ja, als Kind macht man alles oder fast alles mit.
Ja.
Und vielleicht.
Da ist man auch noch kleiner. Man kommt natürlich besser durch. Wenn der Erwachsene vorgeht, dann weiß man garantiert, wenn der nicht genau. steckt, dann komme ich durch. Okay, und was sind so Sachen, wo du dich dran erinnerst, was in der Höhle passiert ist? Also das ist ja stockdunkel und wenn wir das im Fernsehen sehen oder in Videos sehen, dann ist es natürlich immer hell, aber das ist so ein bestimmt ein irres Gefühl, wenn man da zum ersten Mal Licht reinmacht.
Ja klar, ich meine, viele oder einige Leute kennen in Deutschland, dass es touristische Höhlen gibt.
Ja.
Da geht man hin und es gibt Licht und bla 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 und es gibt einen Weg, den man folgen muss und das war's. Aber was wir machen ist ohne Führung, ohne, ja natürlich mit Licht, weil wir selber Licht haben, aber sonst, wenn man eine Weile wartet, weil jemand was machen muss oder sowas ähnliches oder beim Essen oder was auch immer, schaltet man, macht man das Licht aus und da ist wirklich absolut dunkel. So dunkel, man kann das die Hand vorm Gesicht haben
ja.
und man sieht gar wirklich überhaupt nichts.
Ja.
Und ja, das fand ich immer spannend. Es hat was Besonderes.
Wow, und man hört natürlich auch nichts, oder hört man ein bisschen Wasser? Oder?
Absolut nichts. Ab und zu gibt es Wasser und dann hört man diese Tropfen, die da fallen. Es gibt auch ab und zu Tiere, Fledermäuse und so weiter.
Okay.
Aber wenn nicht, dann ist natürlich absolut leise. Und auch dieses Gefühl zu haben, da sind wirklich sehr wenige Menschen gewesen, das fand ich auch immer spannend. Und genau, man muss auch sich orientieren können.
Es gibt ja genau, ich wollte gerade fragen, wie macht man das? Spannt man ein Seil oder geht GPS unterwegs? Oder?
Nee, was wir machen, ja selten ist man wirklich der Erste, der in so einer Höhle war. Und es gibt deswegen immer Leute, die Karten machen,
ah, okay.
wo man sehen kann, wie das aussieht, in welche Richtung man gehen kann, in welche Richtung es zu ist. Und so weiter und so fort. Deswegen, was wir ja immer gemacht haben, ist diese Karten ausdrucken und davor ein bisschen einstudieren, um zwei Sachen zu wissen, wie groß das ist, aber auch wie tief, um zu wissen, wie viele Seilen man mitbringen muss und wie lang die sein sollen. Auch wie viel Gerüst, wie zum Beispiel Karabinen, heißen sie?
Karabinerhaken.
Genau, ja. Wie viele Karabiner und so weiter mitbringen muss. Dann studiert man alles das ein bisschen und wenn man schon da drin ist, muss man mit dem Kompass gucken, wo Norden ist und
ja, Wahnsinn. Was war das Ungewöhnlichste, was du gefunden hast in so einer Höhle? Habt ihr mal was gefunden?
Wir haben, ja natürlich, ja, Knochen und so weiter findet man immer wieder.
Auch, von Tieren hoffentlich.
Von Tieren, genau. aber auch in absolut wirklich, wir waren manchmal wirklich sehr lang unterwegs. Sehr lang heißt, am längsten war ich glaube, 6 oder 27 Stunden lang da drin. Wirklich sehr, sehr lang.
Und habt ihr dann auch Pause geschlafen da drin?
Ja, ja, oder? Geschlafen nicht, aber Pausen schon. Und Essen mitgebracht und sogar ein bisschen gekocht.
Ja, Wahnsinn.
Genau. Und da wirklich, nachdem wir schon 10 oder länger Stunden da drin waren, haben wir einfach Frösche gefunden. Wirklich extrem weit weg von der Oberfläche, Frösche und auch oder plötzlich fliegen Moskitos, wo man denkt, hey, was machen diese Tiere hier? Was
Wie
macht?
Kommen die hier hin, in genau. die Dunkelheit?
Ja. Ja. Aber eigentlich das Beste ist, meiner Meinung nach, was man da sieht, das kann man auch in einigen Fotos sehen, wirklich, das ist ab und zu so schön. Ich finde es auch total spannend, plötzlich in Räume anzukommen, die wirklich einfach extrem groß heißt, wirklich, ohne zu übertreiben, 2-3 Fußballfelder da drin.
Ja, Wahnsinn.
Und ist einfach, das Licht, das man am Helm hat, ist nicht stark genug, um die andere Seite vom Raum hell zu machen.
Verrückt.
Fand ich immer wirklich sehr.
Ja, ich meine, da ist natürlich dieses Spiel zwischen ganz eng und ganz riesig, ist dann beeindruckend und sicher ja, in der Atmosphäre noch
total
verstärkt. Ja.
Ja.
Ja, super. Also ein irres Hobby. Ich gucke mir das gerne an, aber ich glaube, in diesem Leben werde ich das nicht mehr machen. Aber ich finde das sehr interessant.
Komm, ich besuche nach Spanien und wir organisieren das.
Das Problem ist, dass ich bin ja ein bisschen runder, dass ich schnell stecken bleibe.
Ausreden.
Ausreden. Ja, Jem, du kommst gerade aus der Probe und ihr habt Elgar geprobt, die erste Sinfonie. Was hast du für einen Eindruck von dem Stück? Das kommt ja am 20. hier im Pfalzbau als Konzert, ne? Am 20. Januar. Spielt man nicht so oft. Gerade habe ich mit einem Kollegen gesprochen, wir haben es 2013 mal gemacht.
Also das war vor meiner Zeit.
Vor deiner Zeit. Genau. Für dich also zum ersten Mal,
Elgar? Absolut, das ist das Mal. Also diese Sinfonie zum ersten Mal spiele ich. Und Elgar habe ich ein bisschen gespielt, aber auch nicht sehr viel, diese Enigma-Variationen.
Genau,
das
Enigma,
hört man immer wieder, das habe ich gespielt. Aber ja, ist tatsächlich ein bisschen anders. Also die Sprache, wie er schreibt, es ist wirklich eine sehr schöne Musik. Aber als ich das alleine geübt habe, dachte ich, wie wird das sein, wenn wir das zusammen spielen? Weil wenn man zum Beispiel Beethoven, Mozart oder solche Komponisten spielt, sehr oft die Stimme von der Bratsche kann man irgendwie besser verstehen. Aber hier ist...
Springt das sehr, oder?
Ja, springt sehr und es gibt sehr viel Harmoniewechsel. Und dann versteht man auch nicht ganz gut, wie das in den ganzen Kontext passt.
Ja.
Und genau.
Es ist ja so, dass es kommt ja noch das zweite Klavierkonzert von Johannes Brahms. Die beiden hätten sich eigentlich begegnen können. Brahms war 30 Jahre früher mit Geburt und 30 Jahre früher mit Tod. Aber da waren natürlich auch noch diese 30 Jahre, wo die zusammen waren. Es ist nicht zu vergleichen, oder?
Nein. Ja, irgendwie die Sprache, wie die schreiben, finde ich sehr, sehr unterschiedlich. Aber trotzdem ist natürlich Elgar auch super Musik.
Ja.
Und auch wie er die Gefühle, seine Emotionen da reinsteckt, ist, finde ich, eigentlich ziemlich cool. Er soll ein bisschen schizophren oder sowas.
Schizophren, ja.
Und das merkt man ein bisschen an der Musik, dass es sehr plötzliche Wechseln von Charakter und von Emotionen gibt. Und
ja. Und beide waren, ich glaube, das, was die dann doch verbindet, dass beide extreme Einzelgänger waren. Also du bist kein Einzelgänger, du bist in ganz vielen Ensembles unterwegs. Wir sind ja auch zusammen in dem Ensemble Colorage. Aber du warst auch im letzten Sommer in Bayreuth. Für einen reinen Orchesterspieler, wir machen ja keine Opern hier oder ganz selten Opern, war das komplettes Neuland für dich? Ne?
Komplettes Neuland nicht. Ich habe davor einen Zeitvertrag gehabt in einem Operhaus und da habe ich natürlich Oper gespielt und auch, wie viele von Wagner habe ich gespielt? 2, 3 mindestens.
Okay. Genau.
Und wahrscheinlich sollte ich dir das nicht sagen, aber mir fällt schon ein bisschen diese Welt der Oper. Ich fand es immer klasse, Oper zu spielen. Und deswegen dachte ich, es wäre sehr cool, ein bisschen mehr Oper zu spielen. Und dann hat das zum Glück wirklich, ich habe sehr, sehr viel Glück gehabt. Es hat mit Bayreuth gepasst und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich da sein durfte.
Und wer hat dich eingeladen? Man wird ja dazu geladen. Man kann sich ja nicht bewerben in Bayreuth. wie sind die Wege gekommen?
Es ist eine gute Frage. Ich bin mir nicht 100% sicher.
Also du weißt es gar nicht, wenn ich
100% nicht, weil klar, alle sagen, Katharina Wagner ist die, alles entscheidet. Das stimmt natürlich nicht 100% zu.
Ja.
Aber genau die Leute da vom Festival entscheiden das alles. Es gibt Leute vom Orchester, die mithelfen, aber es läuft alles nach Kontakten und Ruf. Ein bisschen.
Ja.
Ich habe in dem Jahr vor Bayreuth irgendwie viele Leute kennengelernt, die etwas damit zu tun gehabt haben.
Ja.
Und dann hatte es gepasst.
Ja, da haben wahrscheinlich 3, 4 Leute, Guillaume, ja, und dann warst du dort dabei. Ja?
Genau, so was ähnliches.
Ja, irre. Guillaume, ich würde dich noch gern fragen, wie siehst du dich in 30 Jahren? Oder wie würdest du dich gerne sehen?
Ich musste jetzt rechnen. Kann ich schon in die Rente gehen? Nee, noch nicht.
Nee, okay. Also jetzt müssen ja auch nicht genau 30 Jahre sein, aber so, wie siehst du dein Leben?
Hoffentlich mindestens so gut wie jetzt. Ich kann es dir nicht genau sagen. Ich habe wirklich nicht sehr viel drüber nachgedacht. Vielleicht in Deutschland, das ist sehr gut möglich, das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Vielleicht auch woanders, aber ich könnte mir vorstellen, weiter hier 30 Jahre lang zu spielen. Das macht mir Spaß.
Ja.
Aber was genau meinst du? Was willst du wissen?
Ja, also Du bist für mich so ein Typ, der überall hinpasst. Ja, ich glaube, dass du dich sehr schnell orientieren und zurechtfinden kannst überall und ganz offen kommunizieren kannst. Du hast es auch auch mit der Sprache ganz irre schnell gelernt und gemacht, und das finde ich unglaublich, und das ist ja ein Talent, was weitergeht. Und ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass du wirklich, dir steht die Welt offen. Ja, manche Leute sind so verankert, die kommen hier aus der Gegend und kommen dann ins Orchester und bleiben dann da. Aber das könnte auch sein, dass du irgendwo in Südamerika in einem Spitzenorchester oder in Island bist. Ich könnte mir das vorstellen, dass das passen würde, oder?
Ich muss sagen, ich war vor nicht so langer Zeit in Island und ich fand das Land wirklich super, super schön.
Okay, dann habe ich ja ein blindes Huhn, da habe ich ja schon einen Treffer gehabt. Okay. Ja, Guillaume, wenn du alles hättest, Geld ohne Ende, wie würdest du dann leben, wenn alles da wäre?
Ui, das ist aber wirklich eine schwierige Frage. Ja,
aber ich finde die reizvoll, darüber nachzudenken.
Jetzt muss ich zugeben, dass ich ein bisschen drüber nachgedacht habe. Würde ich weiter spielen, wenn ich so viel Geld hätte, dass ich nicht mehr arbeiten musste? Ich denke schon. Ich denke, mit einer vollen Stelle bestimmt nicht. Aber ich glaube, ich würde doch weiter spielen. Mhm. Weil, genau, du kennst das schon. Wir machen das nicht, weil wir es machen müssen, sondern man spielt Musik, weil man es will und weil man Spaß dabei hat. Und es gibt natürlich sehr viele andere Berufe, die Spaß machen, aber bei uns sieht das eigentlich gar nicht schlecht aus. Mhm.
Und ein anderer Beruf war dann auch, ich meine, du hast dir ja selber ein Limit gesetzt, sagst, dann will ich mich neu orientieren. In welche Richtung wäre das dann gegangen, wenn du dich neu orientiert hättest?
Ich habe natürlich jede zwei Monate habe ich über was anderes nachgedacht. Ich habe angefangen, als ich in Spanien war und als ich noch nicht wusste, will ich wirklich Musik machen. Ich habe Architektur angefangen.
Okay.
Und dann gleichzeitig Architektur und Musik angefangen zu studieren. Und nach wenigen Monaten war mir klar, dass beides auf keinen Fall geht.
Das zu aufwendig.
Ich könnte das machen, ich könnte es nicht. Aber genau, irgendwie Mathematik, Physik und sowas habe ich immer sehr gerne gemacht. Ich habe gedacht, vielleicht könnte ich was in der Richtung studieren, um dann danach unterrichten. Meine Eltern sind beide jetzt pensioniert, aber die waren beide Lehrer.
Okay.
Deswegen war das für mich immer eine Option, irgendwie Musik zu unterrichten, aber auch vielleicht was anderes zu unterrichten. Das wäre wahrscheinlich meine realistische Option gewesen.
Okay.
Also was ich gedacht hätte, ich glaube, das könnte klappen.
Super.
Weil das irgendwie in der Familie ist und so.
Ja. Guillaume, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das kurzweilige Gespräch. Ich mag das ja immer sehr, weil ich dann die Fragen stellen kann, die ich sowieso immer stellen wollte, und jetzt habe ich ein Alibi dafür.
Ein Glück, dass du nicht was anderes gefragt hast.
Was hätte ich nicht fragen
können? Ich sag's dir nicht.
Du sagst es nicht. Also, Guillaume, vielen, vielen herzlichen Dank, und zu hören bist du jetzt am 20. Januar hier im Pfalzbau mit deiner Bratsche und natürlich mit dem ganzen Orchester der Deutschen Staatsphilharmonie.
Ganz genau.
Tschüss, danke.
Vielen Dank, tschüss.